Ihr Lieben, nun habt ihr es endlich geschafft. 2 Jahre lang habt ihr ordentlich mitgearbeitet, ihr habt viel von Jesus gehört und musstet einige Dinge auswendig lernen und nun habt ihr auch noch euren Teil des Gottesdienstes hervorragend vorgetragen. Heute Nachmittag wird gefeiert und morgen vielleicht auch noch, aber was ist dann? Wie geht euer Weg weiter? Ich hoffe, dass er nicht so verläuft wie in dem folgenden Witz. Treffen sich 3 Pfarrer und es stellt sich heraus, dass sie alle das gleiche Problem haben. Im Turm der Kirche gibt es eine Fledermausplage. Eine Unmenge der Tiere hat sich in den Türmen und bei den Glocken festgesetzt und sie fragen sich, was man dagegen tun könnte. Der Erste sagt, also ich habe meinen Kirchenvorstand zusammengetrommelt und wir haben die Fledermäuse alle einzeln gefangen und eingesammelt. Und dann haben wir sie auf die Heincher Höhe gefahren und dort freigelassen. Aber es hat nichts genützt. Kurze Zeit später waren sie alle wieder da. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Da sagt der Zweite, ich habe das anders gemacht. Ich habe den ganzen Tag die Glocken geläutet und der Organist hat alle Register der Orgel gezogen und ganz laut gespielt. Den Krach haben die Fledermäuse nicht ausgehalten. Sie sind alle weggeflogen. Aber genützt hat es gar nichts. Ein paar Tage später waren sie alle wieder da und nun weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Da sagt der Dritte, also ich habe das ganz anders gemacht und ich glaube, ich hatte Erfolg. Mein Turm ist völlig frei von Fledermäusen. Echt, wie hast du das denn gemacht, fragen die 2 anderen. Ja, sagt der Dritte, ich habe sie alle konfirmiert und keine einzige kam je wieder. Ihr lacht, aber leider ist das gar nicht so selten, dass die Entlassung aus dem biblischen Unterricht eine Entlassung aus der Gemeinde gleichkam. Da sind viele, die sagen sich, 2 Jahre intensiven Unterrichts liegen jetzt hinter mir, nun reicht es erstmal. Ich habe ja den Segen mit auf meinen Lebensweg bekommen, was will ich mehr? Und so wurde ihre Einsegnung zu einer Aussegnung. Ich weiß, dass das unterschiedliche Gründe hat. Das hängt am eigenen Interesse, am Elternhaus, am Pastor, an fehlenden Angeboten für Jugendliche, an fehlenden Freunden, am Gottesdienstablauf, der einem nicht so passt und vielleicht noch manchem anderen mehr. Aber eins, liebe Teens, ist auf jeden Fall klar, dieser Tag heute ist ein besonderer Punkt in eurem Leben. Nicht nur, dass ihr heute im Mittelpunkt steht und feiert und beschenkt werdet, ihr steht an einer Kreuzung. Ihr könnt verschiedene Wege ab heute einschlagen. Ihr dürft euch überlegen, wohin geht es? Geht es über die Brücke des Lebens oder sucht ihr andere Wege? Geht ihr weiter in die Gemeinde oder nicht? Macht ihr Schritte auf Jesus zu oder von ihm weg? Dieser Frage mussten sich auch schon die Leute stellen, die als Erste mit Jesus in Kontakt kamen. Das war damals, als Jesus durch Israel zog und viele Wunder tat. Einmal hat Jesus sogar 5000 Menschen auf einmal zu essen gegeben, obwohl er nur 5 Brote und 2 Fische besaß. Das war eine Sensation. Und die Leute waren natürlich begeistert von Jesus. Sie sind ihm in Scharen nachgelaufen. Jesus war ihr Held. Und deshalb wollten sie ihn auch gleich zu ihrem König machen. Aber dann merken sie, der will uns nicht bloß etwas geben, der will auch etwas von uns haben. Er schenkt uns nicht nur das, was wir zum Leben brauchen, er verlangt auch etwas dafür. Er will, dass wir an ihn glauben. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich, denn alle, die den Sohn Gottes sehen und sich auf ihn verlassen, werden ewig leben. So berichtet uns das der Apostel Johannes im 6. Kapitel. Das war ein ganz schön dicker Brocken, den Jesus den Leuten dazugemutet hat. Aber Jesus hat kein Interesse daran, nur wegen des Brotwunders angehimmelt zu werden. Er will keine Fans, er will Nachfolger. Er will Leute, die an ihn glauben und ihm mit vertrauensvollen Schritten folgen. Damals sagte Jesus, genauso wie heute, ihr lauft mir doch nur nach, weil ihr etwas von mir wollt. Was euch interessiert, ist euer Bauch und euer Geldbeutel. Ihr wollt satt werden, ihr wollt materiell versorgt sein. Darum wollt ihr mich zu eurem König machen. Aber das reicht nicht zum richtigen Leben. Was ihr wirklich zum Leben braucht, das bin ich. Denn nur wer mit meinem Leben und Sterben verbunden ist, wird ewig leben. Darum glaubt an mich und glaubt an Gott. Nach diesen Worten von Jesus, die uns Johannes überliefert, beginnt der Protest. Johannes sagt, da regten sich die Leute über Jesus auf und sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef und Maria? Den kennen wir doch von früher. Solange Jesus ihnen kostenlos Brot zu essen gab und sie sich bei ihm durchschlauchen konnten, war ihnen egal, aus welcher Familie Jesus stammte. Aber jetzt, da er Glauben verlangt, da heißt es plötzlich, ach, den kennen wir doch. Sein Vater ist doch der Zimmermann Josef. Bei dem in der Werkstatt haben wir uns doch immer Hobelspäne für unsere Meerschweinchen geholt. Und seine Mutter, die Maria, die näht doch so toll. Die hat mir doch meine Jacke in Ordnung gebracht. Und mit seinen Schwestern, da waren wir doch mal tanzen. Und haben wir nicht vor ein paar Jahren noch mit Jesus auf dem Dorfplatz Fußball gespielt? Wieso spielt er sich jetzt so auf, als wäre er der Sohn Gottes? Wieso sollen wir an ihn glauben? Liebe Teens, ich habe in den letzten 2 Jahren versucht, euch genau das zu erklären, wieso es so wichtig ist, an Jesus zu glauben. Ich habe euch Jesus nahegebracht und ihr habt einiges gehört, warum Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und warum er der Einzige ist, der uns retten kann. Ich habe mich bemüht, dass ihr das, was in der Bibel steht, besser versteht. Und trotzdem werden sicherlich noch einige Fragen bei euch offen geblieben sein. Vielleicht sagt ihr, das verstehe ich immer noch nicht. Oder dieses ärgert mich. Oder jenes finde ich langweilig. Das ist alles okay. Aber ich möchte euch bitten, nicht zu vergessen, dass ihr an der Brücke des Lebens steht. Ihr müsst selbst abwägen, was Jesus für euer Leben zu bieten hat und ob ihr wirklich ohne ihn zurechtkommen werdet. Jesus will euch das wahre Leben schenken und nicht nur etwas für euer Leben mitgeben. Egal, ob es ums Essen, Gesundheit oder andere Dinge geht. All das ist zu wenig, um wirklich zu ermessen, was Jesus für euch bereithält. Er verspricht, euer ganzes Leben sinnvoll zu machen, indem er bei euch einzieht. Er wird immer bei euch sein und bei euch wohnen. Er macht euer Leben wertvoll. Er gibt euch eine Aufgabe. Er hat eine Vision für euer Leben und er verfolgt ein Ziel mit euch. Dabei drängt er sich nicht auf. Er wartet darauf, dass ihr seine Geschenke annehmt. Wenn einem Politiker die Wähler davonlaufen, wird er versuchen, sie irgendwie zu halten. Er wird seinen Kurs ändern, Kompromisse anbieten. Er wird sie überreden, weiter auf ihn zu setzen. Jesus tut das nicht. Als er merkt, dass die Leute sich ärgern, besänftigt er sie nicht. Er erklärt ihnen nur noch klarer und kompromissloser, was Gott von ihnen will. Er sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Jesus geht es dabei nicht um sich selbst. Ihm geht es um dich. Er will, dass du aus einer untergehenden Welt gerettet wirst. Er will, dass du in den Himmel kommst, weil er die Ewigkeit nicht ohne dich erleben will. Er verfolgt nur ein Ziel, nämlich dich ewig zu lieben, damit du nicht verloren gehst. Und Jesus wartet darauf, dass du ihm auf seine Liebe antwortest. Er sehnt sich danach, dass du dich entschließt, ihm zu vertrauen und mit ihm zu leben. Ja, er hofft darauf, dass du den Gang über die Brücke wagst. Die Bibel nennt diesen Schritt Bekehrung. Du kehrst um. Du änderst deinen Weg. Von nun an gehst du deine Schritte mit Jesus. Die Vorschulkinder des Kindergartens besuchen so alle Jahre wieder die Gemeinden und Kirchen hier am Ort. Eine hervorragende Sache, die den Kindern immer viel Spaß macht. Nach einem dieser Besuche, es war nicht hier bei uns, kamen die Kinder nach Hause und haben erzählt, sie müssten jetzt erstmal kehren, um in den Himmel zu kommen. Das gab natürlich ziemlichen Wirbel im Kindergarten. Wie kann man den Kindern so etwas erzählen? Das geht doch zu weit. Schauen wir in die Bibel hinein, dann stellen wir fest, dass Jesus aber immer wieder von Bekehrung gesprochen hat. Es gab für ihn scheinbar gar nichts Wichtigeres. Seine erste Predigt begann er mit den Worten, kehrt um und glaubt an die Rettungsbotschaft Gottes. Aber die meisten Menschen damals wie heute wollen sowas nicht hören. Sie wollen einen, der ihnen Brot und Geld gibt, aber keinen, der sein Leben für sie gibt. Sie wollen einen Brötchengeber, aber keinen, der für sie stirbt und Glauben verlangt. Sie wollen einen lieben Gott, aber keinen, der aus Liebe sein Leben für sie verschenkt. Damals nach der Speisung der 5000 sind viele, die sich als Jünger Jesu bezeichnet haben, einfach abgesprungen. Kurz bevor sie die Brücke überquert hatten, sind sie runtergesprungen. Ihre Schritte führten wieder von Jesus weg. Und Jesus lässt die Leute gehen. Er stellt es ihnen frei. Er zwingt keinen, mit ihm zu gehen. Ja, als Jesus sie wegging sieht, fragt er sogar seine 12 Apostel. Er fragt sie, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Ich glaube nicht, dass das eine ängstliche Frage war, so nach dem Motto, ihr doch hoffentlich jetzt auch noch nicht. Nein, Jesus lässt seinen Freunden das wirklich offen. Denn es macht ja auf Dauer keinen Sinn, jemanden unter Druck halten zu wollen, der selber nicht will. Es muss immer ein freiwilliges Mitgehen sein bei allem, was wir uns als Eltern und Gemeinde auch wünschen. Jesus stellt es selbst seinen engsten Vertrauten frei, ihn zu verlassen. Und er stellt es auch euch, liebe Teens, frei. Er ist ein wirklich guter König und wunderbarer Herr. Er bettelt nicht darum, ob du vielleicht so lieb sein willst, ihm zu folgen. Denn du tust Jesus keinen Gefallen damit, wenn du dich bekehrst. Die Sache ist genau umgekehrt. Er tut dir einen Gefallen, indem er dir das ewige Leben anbietet. Darum fragt Jesus uns und seine Jünger ganz offen, ob wir ihm folgen wollen. Und Petrus gibt eine bemerkenswerte Antwort darauf. Er sagt, Herr, zu wem sonst sollten wir denn gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Das ist ein starkes Bekenntnis von Petrus. Er sagt, Jesus, ich kenne keine bessere Alternative als dich. Keinen, der mir mehr geben kann als du. Du bist das volle Leben. Du hältst, was du versprichst. Du sprichst Worte des ewigen Lebens. Worte, die kein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Worte, die mich nicht enttäuschen. Worte, die im Leben weiterbringen. Worte, die mich tragen, Tag für Tag. Vielleicht wird der Bibelspruch, der nachher über euch gesprochen wird, ja zu einem solchen Wort des ewigen Lebens für euch beide. Dann haltet ihn fest und vertraut darauf. Ihr musstet bei mir nicht so viel auswendig lernen, aber diesen Vers empfehle ich euch unbedingt auswendig zu lernen. Und zwar am besten so, wie die Engländer das machen, nämlich Learning by Heart. Lernt ihn mit dem Herzen auswendig. Ihr seid mit euren 14 Jahren gerade dabei, das Leben zu entdecken. Und die Welt ist bunt und hält viele Angebote für euch bereit. Vielleicht fällt es euch da schwer, bereits wie Petrus zu sagen, Jesus, ich kenne keine bessere Alternative als dich. Und doch prüft es. Es gibt wirklich keinen, der mehr für euch zu bieten hat als Jesus. Keinen, der euch mehr liebt als er. Keinen, der mehr für euch tut als er. Mir jedenfalls geht es da wie Petrus. Ich kann mir mein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen. Jesus, das ist der Sinn meines Lebens. Jesus, das ist die Liebe meines Lebens. Ohne ihn bin ich nichts. Ohne ihn läuft bei mir nichts. Ohne ihn kann ich mir meine Zukunft nicht vorstellen. Denn ich weiß, dass er in Ewigkeit mein Freund und Retter ist. Bei diesem Jesus bleibe ich, selbst wenn irgendwann immer weniger Leute die Gemeinde toll fänden. Denn was Jesus für mich getan hat, als er am Kreuz starb und auferstand, das ist ja kein Märchen oder keine schöne Geschichte. Das ist wirklich die Wahrheit. Er hat sein Leben für mich geopfert. Das ist Gott in seiner Liebe, die mir und dir gilt und die uns begleiten wird durch unser Leben, durch dick und dünn, egal was passiert. Er zählt auf uns und hält uns fest. Interessant finde ich, dass Petrus zu Jesus sagt, wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, beweise mir, dass es Gott gibt. Dann, wenn ich das endlich weiß, dass es ihn gibt, dann kann ich an ihn glauben. Aber so funktioniert das nicht, sondern genau umgekehrt. Erst kommt der Glaube und dann das Wissen. Erst wenn du den Schritt auf Jesus zugegangen bist, wirst du merken, dass du ihm tatsächlich vertrauen kannst. Erst wenn du es gewagt hast, die Brücke zu betreten, dann wirst du spüren, dass sie dich trägt. Erst wenn du über die Brücke hinübergegangen bist, wirst du wissen, dass Jesus der ist, in dem uns Gott begegnet. Die Entfernung zwischen dir und Jesus beträgt also nur diesen einen Schritt über die Brücke, den Schritt der Bekehrung. Sag Jesus einfach, dass du mit ihm zusammenleben willst, sondern bin ich sicher, dass Jesus dir über die Brücke des Lebens hilft. Er wird dir die nächsten Schritte zeigen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Das sind auch Worte des ewigen Lebens. Du kannst, wenn du willst, von heute an bis in alle Ewigkeit Jesus zum Freund und Retter haben. Er trägt dir nichts nach, auch wenn du noch so viele Jahre ohne ihn gelebt hast. Und so möchte ich dir ganz viel Mut machen, diesen Schritt auf Jesus zuzugehen. Vielleicht hast du ihn vor Jahren auch schon mal gemacht. Das ist völlig in Ordnung, auch mehrmals im Leben über die Brücke des Lebens zu gehen. Und ich hoffe und bete, dass du auch eines Tages wie Petrus sagen kannst: Herr, deine Worte helfen mir zum Leben. Ich habe vertraut und begriffen, du bist mein allerbester Freund. Ich will für immer bei dir bleiben. Gott segne dich. Amen.